Aufzüge spielen in vielen Filmen eine große Rolle. Als Schauplatz für Action, Thriller oder sogar Horror. Aber welcher Film spielt fast komplett in einer Aufzugskabine? Die Antwort gibt's am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Mein heutiger Gast ist Tobias Ginsburg. Tobias ist Autor und Journalist, aber einer, der für seine Recherchen weitergeht als die meisten. Er hat sich undercover in fanatische Bewegungen eingeschleust, hat unter Neonazis gelebt, unter ReichsbürgerInnen, hat rechtsextreme Burschenschaften infiltriert, Milizen und ein internationales Netzwerk schwulen, hassender Faschisten. Was er dabei erlebt hat, hat er in mehreren Büchern aufgeschrieben. Und es ist nichts, was man einfach so abschüttelt. Ich will von Tobias wissen, was macht das mit einem, wenn man so nah dran ist am Hass? Wenn man morgens aufwacht und so tun muss, als würde man dazugehören? Verändert man sich dabei selbst? Und vor allem, unterschätzen wir als Gesellschaft die Gefahr von rechts, gerade jetzt? Eine seiner Strategien ist, nicht lügen. Das klingt spannend. Aufzugtür auf für Tobias Ginsburg. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben uns vor einigen Monaten mal live in Dortmund getroffen bei einer Veranstaltung von Pentagon von Aladin Elmar Falani. Herzlich willkommen zu Gast heute, Schriftsteller, Theaterregisseur und Journalist Tobias Ginsburg. Schön, dass du da bist.
Hallo Raul, ja, ich freue mich sehr.
Du bist bekannt geworden durch Undercover-Recherchen im rechtsextremistischen Milieu. Bevor wir aber da einsteigen in das Thema, frage ich meine Gäste immer, hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
Uff. Ich denke mal tendenziell eigentlich immer. Ich habe so eine ganz leichte Klaustrophobie und ich habe so eine ganz leichte Soziophobie. Und jedes Mal, wenn ich im Aufzug stehe und jemand kommt rein und sagt Hallo, da gibt's so einen kurzen Moment der Awkwardness. Um Gottes Willen kenne ich den. Muss ich mich jetzt unterhalten? Also es ist so eine Grundanspannung im Aufzug. Ja, vielleicht habe ich die aber auch grundsätzlich im Leben, das kann auch sein.
Du hast gerade gesagt, dass du eine kleine Phobie hast im Umgang mit sozialen Kontakten. Das macht neugierig, weil du ja gleichzeitig dann auch die sozialen Kontakte geradezu suchst.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das ist auch so eine Art Superpower. Wenn es grundsätzlich immer ein bisschen awkward ist, ein bisschen anstrengend, so ein grundsätzliches Misstrauen ist, wer sind eigentlich die Menschen, mit denen ich hier auf diesem Planeten durchs Weltall rase, dann ist die Situation, in der man wirklich in gefährlichen Situationen ist oder bei ideologisch sehr unsympathischen Leuten auch nicht sehr viel gruseliger. Erstmal sind da Menschen und es gibt immer die Möglichkeit von Misstrauen, immer die Möglichkeit von, mit wem rede ich eigentlich?
Wann hast du denn gemerkt als Theaterregisseur und Schriftsteller und Journalist, dass du mehr machen willst, als einfach nur Szenen zu schreiben, sondern dich selbst auch in die Situation reinbegeben willst?
Ach, das begann wahnsinnig früh. Ich bin durch Zufall in die Welt des Theaters irgendwie reingestolpert und habe dann von Anfang an angefangen, selber Texte zu schreiben und die dann zu inszenieren, Material rauszusuchen, das mich irgendwie interessiert. Und das war von Anfang an sehr dokumentarisch. Das war mit wahnsinnig viel Recherche verbunden. Mhm. Und das Spannendste für mich war damals als Kiddie, als 19-, 20-Jähriger, und das ist immer noch, eigentlich herauszufinden, wie Menschen funktionieren, die ich so gar nicht begreife. Ich glaube, das ist das ja, was Journalismus, was gute Kunst und was vielleicht auch Neugieriges durchs Leben laufen, alles miteinander verbindet. Eine Neugierde daran, was einem erstmal fremd erscheint und im Endeffekt gar nicht so fremd sein wird. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen rumzuschnüffeln und mich mit Themen zu beschäftigen, auch politischen Themen, die mich irgendwie gereizt haben, die mich auch gefordert haben. Und dann mit 22, und das war dann auch schon so dokumentarisch, also viel historische Recherche, politische Recherche. Ich habe wahnsinnig viel dann gelesen für Sachen, um dann aus möglichst schweren Themen irgendwie eine Kunsterfahrung zu gestalten. Und dann mit Anfang 20 habe ich ein Theaterstück gemacht über einen Nazi-Romancier. einem ganz erfolgreichen Bestsellerautor im Dritten Reich. Ich glaube, er war die Nummer 2 der bestverkauften Romanautoren und dessen Familie. Ganz, ganz schrecklicher Mensch, ganz schreckliche Bücher, die ich gelesen habe, und bin dann auf ein Netzwerk gestoßen von Leuten, die das heute immer noch lesen. Ja, so relativ gruselig alles, keine Ahnung. Das waren Verlagshäuser und Kampagnennetzwerke und Burschenschaften. Das war die neue Rechte, nur damals, 2009, kannte das quasi kein Schwein. Mhm. Und tatsächlich gab es dann in einer Burschenschaft im schönen München, wo ich damals studiert habe, eine rechtsextreme Burschenschaft, eine ziemlich offensichtliche Neonazi-Burschenschaft, da gab es Veranstaltungen zu diesem Autoren. Also rief ich mal an, um zu gucken, ob da man mal vorbeikommen könnte. Ich ging davon aus, dass das nicht geht oder dass es schwer ist oder dass es nicht so schlimm sein wird. Aber es ist ziemlich einfach, zumindest als weißer Mann. Und es ist ziemlich schlimm und das findet man sehr schnell heraus. Und plötzlich saß ich da mit einem völlig bescheuerten Undercover-Namen. Ich nannte mich Tobias Ginsburg. Ich habe einen einzigen Buchstaben ausgetauscht. Saß ich dann unter Nazis und musste mich besaufen und stellte fest, ich habe das Privileg, mir diese Sachen aus allernächster Nähe anzugucken.
Du hast dabei eine innere Regel, die ich ehrlich gesagt auf der einen Seite faszinierend fand, aber dann auch ein bisschen gruselig. Du hast gesagt, wenn du dich in solchen Situationen begibst, möchtest du so wenig wie möglich lügen. Mhm. Wie sieht denn das konkret aus? Wo ziehst du die rote Linie?
Ich sage nichts, was mich irgendwie gefährdet. Und ich sage nichts, was mich identifiziert. Ja, okay. Also insofern, erstmal, es ist ein Verstellen. Der ich bin, das bin nicht ich. Nebenbei, das finde ich auch erst raus, wer ich bin. Ich gehe da nicht rein und habe mir vorher irgendwie eine Figur ausgedacht oder eine Rolle, die ich jetzt spiele, sondern ich versuche mich sehr auf die Situation einzulassen. Zu hören, wer sind die Leute, mit denen ich jetzt Zeit verbringe? Was wollen die eigentlich? Wie spricht man miteinander? Wie ist der Ton? Und je nachdem improvisiert man dann ein wenig. Das geht so weit, dass ich meistens nicht weiß, aus welcher Stadt ich komme. Das ist auch Selbstschutz. Wenn ich sage, ja, ich komme aus Neuss-Norf und der Nazi mir gegenüber sagt, ich auch, dann haben wir gleich ein Problem. Deswegen schauen wir mal, wer ich bin. Was wollt ihr da eigentlich? Aber klar, das stimmt dann nicht. Ich bin nicht, keine Ahnung, Anton Schneider oder Tobias Patera oder welche Namen ich da benutze. Aber das, was ich sage, sollte nicht gelogen sein. Ich bin immer noch ein Mensch und ich will ja nach wie vor verstehen, was die Leute antreibt und was diese Leute mit mir zu tun haben. Ich werde ihnen politisch Recht geben. Ich werde denen niemals großartig widersprechen oder anzufangen, mit denen zu diskutieren. Das würde nichts bringen, außer dass ich da relativ schnell rausfliege. Aber wer ich bin, was ich mag, was mich interessiert, warum nicht? Und das ist dann halt auch die Grundlage, um diese Menschen, so unsympathisch, so gefährlich sie auch sein mögen, als Menschen kennenzulernen.
Das heißt, wenn jetzt jemand dir gegenüber eine rechtsextreme Äußerung tätigt, dann nickst du im Zweifel mit dem Kopf.
Solange ich innerhalb einer Recherche bin, ja. Außerhalb einer Recherche werde ich nicht mit dem Kopf nicken, das klingt dann sehr, sehr anders. Ja. Aber klar, natürlich. Es gibt so ein bisschen ein Problem im Undercover-Journalismus. Ich habe da ja ein ganz eigenartiges Privileg, das stammt eben aus dieser Kunstzeit. Ich gehe rein in diese Szenen und ich bringe nicht nur den Versuch, mit empathisch zu sein und diese Leute zu verstehen, sondern ich bringe Zeit mit. Ich muss nicht reingehen und ich brauche jetzt nicht ein ganz schlimmes Zitat, das ich morgen in der Zeitung drucken kann oder verwackelt auf RTL zeigen darf, um zu zeigen, schaut mal, die Leute sind gefährlich. Das wissen meine Leser in der Regel schon. Das wissen die Leute, die so etwas lesen, grundsätzlich. Ich habe jetzt die Möglichkeit, erstmal zu verstehen, wie funktionieren diese Leute als Menschen? Und was zieht sie rein in eine Ideologie, die so unglaublich gefährlich ist, die wie Wahnsinn erscheint, die so unvorstellbar ist. Und dafür ist es dann halt auch gar nicht blöd, sich die Zeit zu nehmen und erstmal, keine Ahnung, mit einem hochgradig gefährlichen, was weiß ich, Salafisten über Haustiere und Hunde zu sprechen oder mit einem Neonazi über vegetarische Ernährung.
Und wie lange dauert so eine Recherche?
Viel zu lange, Raul. Viel zu lange. Also, das war früher, also als es losging, war es ja so ein eigenartiges Hobby vom Ginsburg, ne? Also, dass ich für einzelne Theaterstücke immer mal wieder irgendwo reingeschnüffelt habe. Hier mal eine Woche, da mal ein Termin. Sehr wichtig war für mich damals, als Pegida losging. Ja, ich fand irgendwie die Berichterstattung gleichermaßen gruselig wie eigenartig. Deswegen bin ich da dann einfach mal hingefahren, um mitzumarschieren, solche Sachen. Zuhören, selber irgendwie begreifen, was ist da für eine Mechanik dahinter? Und dann 2017 war dann die erste richtig lange Recherche. Das war diese Geschichte mit den Reichsbürgern, ein Begriff, den ich ganz, ganz schwierig finde. Aber rechtsextreme Verschwörungstheoretiker waren plötzlich in der Presse. Und ich habe mich wahnsinnig... Bitte?
Wie lange ging diese Recherche?
Uff, 9 Monate.
Wow.
Also 7 Monate, und das war halt wirklich ungesund, die habe ich quasi am Stück gemacht. Ich habe dieses Buch geschrieben und ich habe recherchiert und ansonsten habe ich sehr wenig gemacht, auch Freunde getroffen oder sowas. Und vieles, was ich heute als Regelwerk habe, hatte ich damals nicht. Das habe ich damals erst mir erarbeiten müssen. Zum Beispiel niemals länger als 3 Tage am Stück irgendwo zu sein.
Das heißt, du fährst dann immer wieder nach Hause?
Ja, unbedingt.
Okay. Warum?
Aber
warum,
weißt du, du musst dir das vorstellen, keine Ahnung, ich war damals das Königreich Deutschland, so eine Art rechtsextreme Reichsbürgersekte. Und dort konnte man übernachten und dann war ich dort irgendwann mal 4 Tage am Stück. Du kommst wieder und dann hatte ich auch das Gefühl, okay, erstens, ich habe gelogen. Zweitens, das erfahrene Mitleid und der Wahnsinn und die widerwärtigen Sachen, die man zu hören bekommt, die sind gerade größer, als ich es bin. Mhm. Und dann gehst du nach Hause und dann hast du wirklich Probleme, dich erstmal wieder so zu suchen, dich zu sammeln, herauszufinden, was wollte ich da eigentlich? Ja, dann geht ja auch irgendwann tatsächlich die Empathie verloren oder auch die analytische Fähigkeit zu verstehen, was passiert hier ideologisch eigentlich. Deswegen 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage maximal und dann gehst du wieder nach Hause und wir sehen uns nächste Woche. Solche Sachen.
Bestünde die Gefahr, dass man selber zu einem wird, wenn man zu lange da drin ist?
Ich kann mir vorstellen, dass es diese Gefahr natürlich gibt. Das passiert. Leute, die aus Interesse mal zu radikalen Veranstaltungen gehen und vielleicht auch nicht genau wissen, was sie da suchen, die sind plötzlich konfrontiert mit Weltbildern, die in sich kohärent wirken.
Mhm.
Das ist eine Gefahr. Ich kenne das vor allem aus dem Umfeld von Betroffenen. Das bedeutet, keine Ahnung, die Mutter ist besorgt, wo geht eigentlich der Sohn dahin, geht mal mit und nach einer Woche übernimmt sie bestimmte Ideen. Das ist eine große Gefahr. Bei mir ist es ein bisschen anders. Erstens, mein Gott, wenn ich mich unter Nazis rumtreibe als Jude, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich mich jetzt plötzlich in deren Ideologie verliebe, bei Menschen, die mir einfach gefährlich werden. Zweitens, und das gilt für sämtliche, sehr unterschiedliche fanatische Bewegungen im Milieu, in dem ich mich rumtreibe, das dominierende Gefühl, wenn du mit den Leuten redest und dir anguckst, was passiert bei den Leuten, die sich radikalisieren, fanatisieren, das dominierende Gefühl ist Mitleid. Es ist unglaublich traurig. Es mag furchtbar gefährlich sein, es mag ganz und gar widerlich sein, da tropft dir der Hass aus den Ohren und den Nasen und jeden Körperöffnung, die du dir nur vorstellen kannst. Aber zu sehen, wie die Leute sich in diesen ideologischen Geisterbahnen verlieren und auch ihre eigenen Leben zerstören, das ist auf der Straßenebene, wo die Leute rekrutiert werden, ist das unglaublich traurig. Auf der Ebene von den Demagogen und Menschenjägern und Menschenfressern, da ist es einfach nur widerlich und das ist dann halt auch der Moment, wo sowas einsetzt wie Hass oder Verachtung.
Und also wenn du jetzt aber 7 Monate oder 9 Monate da recherchierst, wie finanziert man sowas eigentlich? Hast du vorher einen Buchvertrag oder?
beim ersten Buch tatsächlich nicht. Der kam dann relativ schnell, weil eine Freundin bei einem sehr kleinen Verlag gearbeitet hat und dann mich fragte, wofür machst du das eigentlich? Willst du es nicht vielleicht mal als Buch probieren? Was auch klug ist. Beim zweiten Buch gab es dann tatsächlich einen Vertrag vorher. Und bei der letzten Recherche auch. Aber was ich mache, ist jetzt nicht ökonomisch wahnsinnig clever. Ne? Mhm. Also zu sagen, ich nehme mir die Zeit und ich versuche wirklich jeden rechten Winkel dort zu vermessen und versuche Beziehungen zu den Leuten aufzubauen, dass wenn es da keine brennende Neugierde habt, das ist jetzt nicht irgendwie das große Geld, das da reinlockt.
Wenn du jetzt in so einer Situation bist, wo du, sagen wir mal, diese Person spielst, die du nicht wirklich bist, dann rutschen einem ja vielleicht auch mal so Aussagen aus oder Sätze, die man dann so sagt. Gab es schon mal Situationen, wo es für dich gefährlich wurde, wo dich eine Aussage verfolgt hat, wo du dich vielleicht aus Versehen verplappert hast oder einfach Menschen sagten, wer ist der Mann eigentlich?
Mhm. Kam vor. Aber wenn ich sage, ich spiele keine Rolle oder ich lüge nicht, das ist ja meistens ein bisschen das Gleiche, dann sind das Sachen, die ich daraus gelernt habe. Mhm. Also ja, wer ich bin, ich lüge dir, wenn ich dir sage, mein Name ist Horst Arschloch, mhm. guten Tag, ich möchte hier mitmachen. Das stimmt nicht. Aber wenn ich mich mit dir unterhalte, habe ich zwei goldene Regeln. Regel Nummer eins, ich werde dir nicht widersprechen. Ich werde vielleicht nachfragen oder mich skeptisch zeigen, aber ich werde nicht sagen, nein, das ist falsch. Das darf ich nicht. Das sind Regeln. Kennst du Impro-Comedy?
Ja, klar.
Das sind die Regeln. Ja und? Ich krieg aus dem Publikum, sag mir, wo wir sind. Ihr seid in einer Bäckerei. Und was will ich einkaufen? Ein Dildo. Und jetzt spielen wir eine Szene. Das ist das, was ich mache. Ich sage ja und ich nehme jeden Prompt an. Und das habe ich nicht immer gemacht. Das habe ich halt hart gelernt. Ich weiß noch, eben 2017, 18 wird das gewesen sein, irgendwie in dieser verschwörungsideologischen Szene. Und vor mir stand ein Reichsbürger, der in seinem Keller eine Energiemaschine baute, die unendlich, ein Perpetuum mobile, die unendlich Energie erstellen wird und damit wird er die ganze Welt mit Energie ausstatten. Und er hat das erzählt und lachte dabei so viel. Ich dachte, das ist ein unglaublich lustiger Witz, der macht jetzt irgendwie Quatsch. Und dann habe ich auch sehr, sehr laut gelacht, lustig. Und dann hat er gesagt, das war kein Witz und fängt an zu weinen. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, nichts, was gesagt wird, ist ein Witz. Egal, was gesagt wird, es ist ernst gemeint. Lieber der Idiot sein, der den Witz nicht checkt, als jemanden auslachen für die Sachen, die er da gerade sagt. Ja, und ja, manchmal gibt es Leute, die an dir zweifeln. Also es gab, glaube ich, eine ganz fiese Geschichte, aber das war irre. Das war ein alkoholkranker Verschwörungstheoretiker in einem Umfeld von Neonazis und AfD-Politikern, die mich alle akzeptiert haben, bis auf ihn. Er fand es eigenartig, wie viele Fragen ich stelle. Vielleicht habe ich mir ihm auch gegenüber zu viel rausgenommen, weil ich dachte, mein Gott, der Typ ist ja besoffen und offensichtlich labil. Auch ein Fehler, den man nicht machen sollte.
Mhm.
Ganz grundsätzlich. Und dann fing er an, plötzlich zu sagen, ja, der Anton, wie ich damals hieß, der Anton, der kommt mir vor wie ein Spitzel, der stellt so viele Fragen. Zum Glück sind dann alle meine Nazi-Freunde und AfD-Kumpels mir zur Seite gesprungen. So, nein, nein, ein junger Mann. Als ich so jung war wie der, habe ich auch so viele Fragen gestellt und da war ich fein raus. Aber ja, es hat viel mit Fingerspitzengefühl zu tun und tatsächlich mit dieser Regel, nicht lügen, nicht schauspielen. Wenn ich wirklich daran interessiert bin, was diese Leute zu sagen haben und ich erstmal davon ausgehe, ja, was die denken, ist sackgefährlich. Und kann mir persönlich gefährlich werden. Und es ist unsympathisch ohne Ende. Wenn ich das erstmal weiß, dann kann ich mit einer Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit zuhören und dann wird es auch keine Probleme geben.
Das heißt, du hast dann weniger Fragen gestellt?
Mehr Fragen, aber aufrichtig.
Ich meine, zu dem Typen, der an dir zweifelte.
Ich glaube, ich habe die Nacht dann mit ihm durchgesoffen. Wir haben uns dann ausgesöhnt und waren dann noch in einer Kneipe.
Wenn man so deine Texte liest und die Interviews mit dir sich anschaut und so, dann hat mich zumindest die Frage beschleicht, inwieweit es nicht auch so eine Art Sensationstourismus ist.
Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem in großen Teilen des Journalismus. Ne, dass alles so ein bisschen sensationalistisch ist. Wir wollen wissen, wie eklig der Feind ist oder wie furchtbar es irgendwo zugeht. Ich habe das Gefühl, je genauer du hingehst, desto mehr zerstörst du auch die sensationalistische. Das ist ja ein großes Problem, das wir immer haben, wenn wir über fanatische Bewegungen reden. Die Bewegungen selber versuchen, uns Angst zu machen. Sie werden uns Bilder aufbauen von Gewalt und von irgendwelchen jungen Männern mit straffen Scheiteln, die durch die Gegend marschieren und Fackeln tragen oder von rumbrüllenden Islamisten oder was auch immer, Leute, die mit ihren Maschinengewehren paradieren. Das ist gruselig, das ist sensationalistisch. Was ich mache, ist, ich versuche hinter diese Selbstdarstellung auch zu gucken. Ich versuche, diese Kulisse runterzureißen. Und was dahinter ist, das sind Menschen. Das sind Leute, die da irgendwie gelandet sind, die da irgendetwas selber suchen. Ich glaube, das ist so dieser Sensationsgier, die wir alle irgendwo haben, der ist das so ein bisschen zuwider. Geschichten zu erzählen von Menschen. Geschichten zu erzählen von Leuten, die nicht so anders sind als wir, die mit ein paar schlechten Wochen, ein paar schlechten Jahren oder einer schlechten Kindheit, die mit 5 schlechten Gedanken oder 3 schlechten Lektüren plötzlich da enden, wo wir glauben, es ist doch unvorstellbar, dass man dahin stolpert. Radikalisierung geht nämlich verteufelt schnell.
Aber das ist ja genau das Gruselige, den Menschen in so jemanden zu suchen und zu finden und dann vielleicht sogar Empathie oder gar Sympathie zu entwickeln. Normalisiert das dann nicht auch die extreme Position?
Andersrum. Ich glaube, es ist anders. Okay. Wir haben ein grundsätzliches Problem in Deutschland, wie wir über Rechtsextremismus sprechen.
Inwiefern?
Nazis oder AfD-Wähler, die sind dumm oder die sind böse, die sind fiese Sadisten und ungebildet. Das ist in 99% der Fälle die Art und Weise, wie wir es versuchen zu erklären.
Mhm. Wir neigen uns. Ist ja auch einfach.
Ist super einfach. Wir ziehen einfach eine rote Linie in den Sand. Hier sind wir, die Guten, die Aufgeklärten, die Progressiven, die Linken oder Liberalen, das Bürgertum. Und dann ist da die rote Linie, die Brandmauer, und dann sind da die anderen.
Aber und unter denen gibt es ja auch geniale Leute, die ja dann genau diese Pläne schmieden. Also genial in Anführungsstrichen natürlich, ne? Aber die genau wissen, was sie tun.
Ja, die genau wissen, was sie tun. Also wir haben Glück in Deutschland. Genialität habe ich nicht wirklich oft gesehen in diesen Welten. Dafür sehr viel Inkompetenz. Aber ja, wir unterschätzen sie dann auch wahnsinnig. Also bis vor kurzem war so der Hauptumgang mit Rechtsextremismus im Internet in Deutschland so, wir kichern über die, wir lachen darüber, dass die, keine Ahnung, haben keine gute Grammatik oder die sind so doof oder die sehen so kacke aus. Was soll das denn? Das Problem bei einem Nazi ist nicht, dass er schlecht in Rechtschreibung ist oder scheiße aussieht. Das ist das Egalste. Mir ist doch wurscht, wie die Leute aussehen, aber es ist furchtbar ästhetisch, by the way. Die zweite Sache ist dann halt eben zu sagen, ja, die sind einfach böse, die sind Sadisten. Und das ist nicht nur ein Problem, das neu ist. Das ist so seit nach 1945 ging es ja darum, wie funktioniert jetzt die Entnazifizierung? Wie funktioniert die Aufarbeitung vom NS-Regime und Holocaust? Und das war sehr leicht, indem man sagte, ja, das waren einige wenige sehr, sehr böse Sadisten. Und wer da mitgemacht hat, war entweder ein Mitläufer, hat sich mitreißen lassen, der konnte quasi gar nichts dagegen tun. Und die anderen, die waren von einer Ideologie geprägt und die war böse, böse, böse. Und ja, was passiert ist, war wahnsinnig böse, aber erstmal waren es Geschichten. Und ein Großteil der Deutschen hat diese Geschichten geglaubt. Nicht, weil sie Sadisten waren, nicht, weil sie gerne meine Familie umbringen wollten oder kleine Kätzchen treten, sondern weil es in sich kohärente, arschgefährliche Narrative waren, die die Welt einfach gestalten in einen Kampf von Gut gegen Böse. So, das heißt, statt dass wir uns auseinandersetzen mit der Art und Weise, wie funktioniert Faschismus? Wie funktioniert Fanatismus? Wie funktioniert Rechtsextremismus? Ist es so viel gemütlicher zu sagen, ja, mein politischer Feind, der hat ein moralisches oder intellektuelles Defizit. Der ist doof oder böse und das bin ich ja nicht. Also ist die Welt in Ordnung und ich muss mich nicht weiter damit beschäftigen. Mhm. Also ja, die Leute, die ich treffe, ich lasse da Sympathie kommt vor, selten. Manchmal so selten, das sind ganz normale Menschen. Ich will empathisch sein. Ich will verstehen, was passiert mit diesen Leuten, was suchen sie dort. Weil wenn ich das nicht tue und wenn ich einfach nur sagen würde, ja, die sind ja eh alle blöd oder doof, ich glaube, dann haben wir verloren, Raul.
Was suchen denn diese ReichsbürgerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen oder Männerbünde wirklich?
Es ist schwer zu pauschalisieren, also weil ich ja wirklich in sehr, sehr vielen unterschiedlichen fanatischen Bewegungen bin. Und in der klassischen Neonazi-Szene sieht es anders aus als, keine Ahnung, bei den sogenannten Neurechten oder bei Verschwörungstheoretikern. Ich glaube, erstmal gibt es immer eine Art von Entlastung. Das, was ich gerade schon so am Rande gedroppt habe, ja, also so der Kampf von Gut gegen Böse, die große Endzeitstimmung. Es gibt immer einen Kampf gegen einen inneren und gegen einen äußeren Feind, der dich bedroht. Als Individuum und deine Familie und je nachdem, was du willst, deine Religion, dein Volk, deine Rasse, such dir was aus. Und in dem Moment, wo ich mir so harte Feindbilder baue, klar wird's gefährlich, weil ich lebe jetzt in einem Kriegszustand. Man folgt einer Logik der Notwehr, der Selbstverteidigung. Und je nachdem, wie hart ich mich radikalisiere und wo ich auch irgendwie so zu welcher Klasse ich gehöre, bin ich ein kleiner Straßenkämpfer oder bin ich jetzt ein Sakkoträger und Nutznießer? Aber kann es halt auch bedeuten, dass ich jetzt einfach so wortwörtlich anfange, mich auf die Schlacht vorzubereiten. Auch das ist natürlich gruselig. Aber es gibt so eine Entlastung. Es macht die Welt so einfach. Es gibt dir einen Sinn. Und je chaotischer die Welt wird, ja, je schwieriger die wirtschaftliche Situation, die geopolitische Situation, desto schöner ist es doch für ganz normale Leute zu glauben, ich habe einen ganz, ganz einfachen Feind und den gilt es jetzt zu vernichten. Das entlastet. Ich glaube, das ist die pauschalste Antwort, die ich dir geben kann.
Du hast vorhin gesagt, es gab da einen, der hat im Keller seine Energiemaschine gebaut. Ich hatte vor einigen Monaten hier mal Aladin El-Mafalani zu Gast, bei dem wir auch zusammen in Dortmund waren. Und der hat ja ein Buch geschrieben, Verschwörungsgemeinschaften. Und da hat er herausgearbeitet, dass diese Radikalisierung auch unfassbar divers ist. Also es gibt Menschen, die glauben an Energiemaschinen. Es gibt Menschen, die glauben an die große Verschwörung, an den Weltuntergang. Was eint die denn? Also weil wenn die jetzt mal an der Macht wären oder eine Partei, also deren Partei an der Macht wäre, dann sind die sich wahrscheinlich auch sehr uneinig.
Die AfD ist doch schon da.
Genau, aber wir sind ja auch ein chaotischer Haufen, hat man manchmal den Eindruck.
Ja, aber okay, das ist ja das Großartige. Wir haben immer so die Idee, dass Verschwörungsideologen, oder nehmen wir das Wort so ein bisschen in Ungnade gefallen, weil es in sich nicht Sinn macht, aber kommt eigentlich von Karl Popper, also Verschwörungstheoretikerinnen. Da gehen wir davon aus, dass die halt immer an ihre Theorie glauben und da verbuddeln die sich drin und das ist dann halt auch immer so ein bisschen lustig. Das ist so das allgemeine, völlig falsche Bild, das wir haben.
Und das ist ja gefährlich, wenn wir das so abtun.
Ja, unglaublich. Ja, es ist ja auch so auch das und das große Problem, wenn ich sage, Deutschland redet sehr viel über Rechtsextremismus, aber hat sehr wenig Ahnung. Das ist ja ein bestes Beispiel dafür. Der Grund, warum die Deutschen 6 Millionen Juden getötet haben, das war eine Verschwörungstheorie. Diese Verschwörungstheorie stand im Kern einer Staatsideologie. Heute unterscheiden wir, oder zumindest der Verfassungsschutz, zwischen lustigen Verschwörungsideologinnen und bösen Neonazis. Und jeder einzelne Neonazi ist per Definition ein Verschwörungstheoretiker. Aber keine Ahnung, es ist wirklich crazy, die Art und Weise, wie wir drüber reden. Ja, aber da hat Aladin natürlich komplett recht. Diese Leute glauben nicht an eine Theorie. Es mag sein, dass sich irgendetwas in diese Welt reinbringt, dass du jetzt anfängst, verschwörungsideologisch zu denken. Also es gibt eine große Verschwörung. Was weiß ich? Keine Ahnung. Du glaubst an Homöopathie oder an russische Weltraummedizin und glaubst halt, die Ärztinnen belügen dich und Impfungen sind Gift oder irgendwie so etwas. Dann kommt aber der nächste Schritt. Ja gut, aber warum sagt die Presse, Medizin würde funktionieren? Und warum stützt die Politik da die Presse?
Weil die da oben.
Weil die da oben. Am Ende hast du immer die da oben. Selbst bei lustigen Verschwörungstheorien, keine Ahnung, der Mond ist aus Käse und die Mondlandung war in Hollywood gemacht. Selbst dann stellt sich die Frage, okay, aber wer macht das denn? Und dann brauchst du eben die da. Die bösen Eliten, die wie Marionettenspieler die Welt orchestrieren. So, deswegen, das Krasse ist ja auch, selbst bei solchen Verschwörungstheorien und Ideen, die albern oder harmlos wirken. Ja, gerade so im esoterischen Milieu, da glaubt man, okay, das ist aber doch halbwegs unpolitisch. Nee, die extreme Rechte weiß das. Und die rekrutiert da ganz immens und streut halt auch sehr, sehr viel an solchen Ideen. Und wenn du dich durch diese Milieus bewegst, und das ist diese Bewegung eigentlich, die ich nachgezogen habe bei meiner ersten großen Recherche vor mittlerweile 9 Jahren, dann merkst du das aus nächster Nähe. Du hast Leute, die stolpern da rein aus persönlichen Katastrophen oder aus Angst, eine schwere Erkrankung, was weiß ich. oder einfach aus Neugierde und werden sehr schnell abgeholt. Weil diese Leerstelle, wer sind die da oben? Wer will uns denn eigentlich kaputt machen? Da gibt es Leute, die haben sehr konkrete Vorstellungen und das wird dann da reingepumpt. Ja, bei jeder großen Esoterikmesse triffst du früher oder später auf den rechtsextremen neonazistischen Stand.
Aber könnte man daraus nicht die Hoffnung ableiten? Also Spoiler, nein, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem könnte man daraus nicht die Hoffnung ableiten, wenn es immer heißt, die da oben, dann braucht es auch ein wir da unten oder wir hier unten. Und wenn sich jetzt aber die Macht verschiebt, weil dann die Neonazis an die Macht kommen, durch das Willen, keine Ahnung, einer bestimmten Partei, dann sind sie ja plötzlich selber die da oben. Und Aladin sagt dann, das ist der Punkt, wo dann die Demokratie sich abschafft.
Ich weiß nicht, wie meint er das, dass sich die Demokratie abschafft?
Nein, dass die dann halt merken werden, dass es Widerstand gibt und dann quasi mit Repression, Unterdrückungsmechanismen, Polizeistaat und so gegen diese Menschen vorgehen werden.
Ja, klar. Okay, natürlich unbedingt, auf jeden Fall. Aber das Tolle ist, dass sie ja trotzdem das Narrativ ja nicht fallen lassen werden. Also Donald Trump kam an die Macht, ein riesiger Verschwörungstheoretiker vom Herrn.
Und da gab es immer die Hoffnung, ja, der entzaubert sich dann.
Aber das Geile ist, er änderte ja seine Rhetorik überhaupt nicht. Es geht ja weiter um die bösen Machteliten. Wir haben hier einen millionenschweren Fernsehstar, der zu einem Möchtegern-Diktator wird. Und er redet weiter über die bösen Eliten, gegen die es gilt aufzuräumen. Und den Swamp, trockenlegen möchte, nicht? Das ist der Dude, der mit Jeffrey Epstein-Files, ich glaube, millionenfach genannt wird und er redet nach wie vor über die Eliten, gegen die man kämpfen muss, weil in dieser Rhetorik mit den Eliten nicht die Eliten gemeint sind. Das ist ja auch das Krasse, wenn du dir anguckst, die ganze Epstein-Katastrophe, da hast du einen tatsächlichen Filz von unappetitlich reichen, mächtigen Menschen, die mit menschlichem Kapital spielen wie mit nichts. Mit Sex und mit Minderjährigen und sei es nur für die Leute, die sich da nur in diesem Filz Macht zugeschustert haben. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Damit umzugehen ist unglaublich schwierig. Die dümmste Art, damit umzugehen, ist halt, es jetzt verschwörungstheoretisch zu machen. Plötzlich reicht es nicht, dass da halt Menschen sexualisierte Gewalt angetan wurde auf einem systematischen, unerträglichen Level. Nein, sie müssen dort Kinder essen. Es sind eigentlich Satanisten. Dahinter stecken eigentlich doch, keine Ahnung, ein internationales Judentum oder so etwas. In erster Linie schützen diese wirklich verschwörungsideologischen Horrorgeschichten, schützen die tatsächlichen, gefährlichen Eliten, die es natürlich gibt.
Das heißt, Wir begehen auch einen großen Fehler, wenn wir diese Erzählung machen. Wir müssen sie nur entzaubern. Sie entzaubern sich von selber, wenn sie dann einmal an der Macht sind. Wir haben jetzt hier in einigen Kommunen und Landtagen demnächst Wahlen, wo das passieren wird. Mhm. Das heißt, das Kind ist im Brunnen.
Interessanterweise, bei allem Pessimismus, den ich habe, ne, nach der vielen Arbeit, die ich mache, und dann wirst du eingeladen, bist bei Veranstaltungen, bekommt man sehr schnell gerade so in der institutionalisierten Politik das Gefühl, wir leben einen sehr hilflosen Antifaschismus. Einen, der wahnsinnig viel funktioniert mit gut klingenden Phrasen und wenig Inhalt. Mhm. Und das macht pessimistisch. Aber es gibt so konkrete Sachen, an denen man gerade irgendwie so aus einer Grassroots-Perspektive kämpfen kann. Dafür braucht es aber ein Verständnis. Dieses Sie entzaubern sich von selbst bedeutet nichts. Da impliziert man wieder, ja, die sind doch eigentlich so doof. Früher oder später gehen die schon kaputt. Hey, das mag in vielen Fällen sogar stimmen, aber sie nehmen Leute von uns mit. Ja, das ist kein Risiko, das man eingehen sollte. Ach ja, wenn die AfD an der Macht ist, die können ja nichts. Ja gut, aber Leute werden sterben. Mhm. Oder im besten Fall halt wirtschaftlich unter die Räder kommen oder dieses Land verlassen müssen. Aber, ach ja, die werden sich schon entzaubern. What the fuck? Nein, um Gottes Willen. Ich gehe wirklich davon aus, wie kann man sich organisieren und wie kann man dagegen vorgehen? Und ich glaube nicht, dass das Problem jetzt irgendwelche, was weiß ich, Neonazis oder Neurechte, Klüngelschaften oder die AfD ist, mit denen würden wir schon fertig werden. Ich glaube, das große Problem ist die Ideologie, die dahinter steckt. Und damit müsste man sich beschäftigen. Weil diesen menschenverachtenden Scheiß oder gefährliche Verschwörungstheorien oder Narrative über die Zerstörung dieses Landes, die kursieren nicht nur beim AfD-Stammtisch und in der Fraktion, die kursieren nicht nur beim Neonazi-MMA-Festival, die sind überall. Und die sind zusehends auch in unseren eigenen Köpfen. Und wenn wir anfangen, nicht mehr zu unterscheiden zwischen die und wir und dazwischen seine rote Linie, sondern wir versuchen wirklich gegen bestimmte Ideen vorzugehen und aufzuklären und diese leer geflaberten Phrasen von aus der Geschichte lernen mit irgendwas zu füllen, ja, dann hätten wir was zu tun. Und dann könnte man auch eine ganze Menge von den Leuten, die da reinstolpern, auch rausholen. Solange wir...
Immer wenn das Wort aufklären fällt, das ist jedenfalls in meinem Themenbereich, Inklusion, da kräuseln sich bei mir inzwischen die Nackenhaare, weil ich denke, so aufklären ist halt auch so ein einfaches Wort, das sagt man halt so, wir müssen aufklären, wir müssen die Berührungsängste abbauen, wir müssen sensibilisieren, aber man bleibt dann oft die Antwort schuldig, wie macht man das? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, jedenfalls in meinem Themenbereich, es muss Begegnungen geben, also real existierende Begegnungen. Du musst als Nazi, ich sag's jetzt mal hart, ja, du musst als Nazi damit konfrontiert sein, dass deine Bäckerin nicht deutsch ist. Und wenn du aber Brot brauchst, dann hast du die Wahl, kaufe ich trotzdem dort mein Brot oder nicht. Mhm. Aber verstehst du, was ich meine? Und dass man durch diese Begegnung, solange sie natürlich sicher ist, sie muss sicher sein, sonst funktioniert das nicht, aber solange diese Begegnung sicher ist, kann, glaube ich, der Nazi halt lernen, dass es egal ist, ob jemand deutsch ist oder nicht, wenn meine Bäckerin mir mein Brot verkauft. Wir müssen ja nicht beste Freunde werden.
Ich glaube nicht, dass du recht hast.
Okay.
Wenn du Zeit mit Faschos verbringst, also du gehst jetzt gerade von einem Menschen aus, den es gibt, aber nicht oft. Das ist der Rassist, der mag keine Menschen, die anders sind als er. Das heißt, er mag den Schwarzen nicht wegen seiner Hautfarbe, er mag den Juden nicht wegen seinem beschnittenen Schniedel, was weiß ich. So, und das ist jetzt einfach so gesetzt. Und der bräuchte doch jetzt nur die Begegnung und dann würde er doch lernen, ach, wir sind doch alle Gottes Kinder und alles Menschen und spielen wir doch Backgammon und trinken einen Kakao.
Also beim Thema Behinderung glaube ich das. Beim Thema Rassismus kann es durchaus sein, dass du recht hast.
Nee, ich sag dir was Fieses. Lass mich nochmal in die Geschichte gehen, weil das ist relativ wichtig, sich das zu vergewärtigen, dass wir in einem Land sind, wo einfach Juden und Behinderte und Schwule umgebracht wurden und Leute haben zugeguckt. Und das war nicht, weil sie gedacht haben, mein Gott, die Familie Silberstein von nebenan, die sind so schrecklich, sondern ja, die waren zwar ganz nett, aber wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Auf einer individuellen Ebene wird es immer sowas geben wie, ja, ich finde ihn ja ganz okay. Das bedeutet, du redest dann halt mit dem
Nachbarn. Mein Nachbar ist auch Türke.
Genau, ich bin natürlich bei der NPD, aber ich spiele ja auch mit einem Syrer Fußball, der ist ja ganz nett. Das Problem ist halt einfach nur, weißt du, Raul, ne, hier ist der große Volksaustausch und die kommen jetzt da und dahinter stehen ja die großen Mächtigen und die wollen uns vernichten. Mhm. Und natürlich kann es sein, dass es auch nette Juden gibt. Ich finde ja den einen im Fernsehen auch ganz lustig, aber das Problem ist es halt, das Judentum, das Weltjudentum, die wollen uns halt vernichten, deswegen müssen wir grundsätzlich was machen. Ne, was sind die Narrative dahinter? Und das ist ja auch so das Absurde, ne? Das ist so diese Absurdität, es sei halt eben nur die Leute sind halt irgendwie Empathie verkrüppelt und ganz bösartig und Sadisten. Nee, sie glauben Sachen. Es ist viel schlimmer, sie glauben Märchen. Und das sind mächtige Geschichten. Und dann schicken wir halt in Deutschland, wenn jemand was ganz übel Rassistisches, Antisemitisches sagt, ja, dann soll der halt in die Gedenkstätte Auschwitz fahren und Abbitte leisten. Oder dann soll er halt mal, keine Ahnung, in Neukölln einen Döner essen. Und ach, siehst du, der ist doch ganz tolerant. Das verrät noch nichts über die Ideologie dahinter. Und ich kenne genügend Menschen, die sich sehr als weltoffen geben und als sehr inklusiv. Und gleichzeitig glauben sie ganz schreckliche Sachen über marginalisierte Leute.
Aber wenn du jetzt sagst, wir müssen aufklären, wir müssen die Theorien dahinter angehen und bekämpfen. Wie? Also was soll die Politik, wenn es die da oben so gibt, was soll LehrerInnen, was sollen Eltern, was sollen Freunde und Angehörige tun?
Und das ist meine Lieblingsfrage, weil die Antwort ist, es gibt zwei Antworten und beide sind relativ einfach. Die eine Antwort hat mit Wut zu tun. Dass wir in diesem Land leben, wo unsere Politikerinnen und Politiker am laufenden Band tolle Phrasen absondern von nie wieder und für Inklusion und gegen Antisemitismus oder gegen jeden Antisemitismus und gegen Rassismus und keinen Zentimeter dem Rechtsextremismus und gegen Faschismus und bla 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 und es bedeutet einen Scheißdreck. Das dürfen wir nicht mehr durchgehen lassen. Wir haben Politiker, die offen rassistische, exkludierende Politiken vertreten und implementieren und solche Sätze absondern und dafür Applaus bekommen.
Und sich damit quasi widersprechen.
Immer widersprechen. Wir dürfen die Phrasen so nicht mehr stehen lassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wann immer es darum geht, wie gehen wir gegen Fanatismus vor, aus der Politik kommt dann gerne so etwas wie, wir brauchen neue Studienfächer, Medienkunde oder so etwas. Meine Fresse, dafür gibt's auch keine Gelder. Und es ist so teuer, ein neues Schulfach in die Welt zu setzen. Aber wir haben Geschichte. Faschisten sind ganz, ganz viel, aber sie sind nicht originell. Nichts von dem, worüber wir reden, ist irgendwie neu. Die Verachtung von der Schwäche und dem Schwachen, die Verachtung von allem Nicht-Reinen, der Kampf gegen den inneren und äußeren Feind, die Sehnsucht nach Hierarchien, das alles war schon mal da. Aber der Geschichtsunterricht, so wie er da ist, mit all den schönen Ausnahmen und wahnsinnig engagierten Leuten und LehrerInnen, mit denen ich auch rede, ist erstmal geplagt davon, dass es ein Kampf ist um Jahreszahlen und um Wirtschaft und Umstände. Hier wäre eine Möglichkeit, tatsächlich einen ideengeschichtlichen Antifaschismus zu implementieren. Was haben Oma und Opa eigentlich geglaubt? Warum haben Uroma und Uropa eigentlich gemordet? Und warum könnte ich das auch tun? Wir alle sind potenzielle Mörder. Niemand von uns ist gefeit. Und das gilt es zu verstehen.
Das bedeutet aber, dass wir uns, und wahrscheinlich ist das der Grund, warum das nicht passiert, so sehr mit uns selber beschäftigen müssen, dass wir an Punkte kommen, die uns so beschämen können, dass wir lieber wegschauen und die Verantwortung anderen geben.
Du hast das so schön gesagt. Ja, es ist beschämend. Ich bin gerade wirklich begeistert, weil den Ausdruck werde ich dir klauen. Das ist toll. Ja, ich glaube, eine richtige Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist beschämend. Es erzählt etwas über uns. Dazu sind wir imstande als Menschen. Das können wir glauben, das können wir tun. Und Teile davon haben wir auch immer in uns. Mhm. Ja, gerade wenn wir irgendwie aktivistisch unterwegs sind, irgendwann wird man ja sehr, auch so ein bisschen arrogant anderen gegenüber. Ich tue ja so viel. Aber es wohnt bei uns allen in der Seele, wohnt etwas ganz Gefährliches. Und das müssen wir begreifen. Und wir müssen begreifen, wie es funktioniert und wie wahnsinnig gefährliche, ruchlose Menschen damit Kapital schlagen, politisch wie finanziell.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an Benedikt, Michael, Lisa und Christine. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ich finde das total spannend gerade, weil wir weichen jetzt von meinem Skript ab, weil ich merke, dass dieser Schamaspekt tatsächlich der ist, wo wir reingehen können. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, da ging es um das Thema Calling Out. Ne? Also das auch gerade im linken Spektrum, das ja anscheinend sehr oft passiert, dass sich Gruppen untereinander anfangen, dann auch so sehr zu kritisieren und dann so eine Art Wokeness-Wettbewerb stattfindet. Wer ist noch woker als der oder die andere? Und man hat es dann irgendwie versucht, was zu sagen, und dann war es doch nicht ganz richtig. Und dann machen wir so eine Art Calling-out-Systematik, stellen die Menschen bloß oder an den Pranger. Und dahinter gibt es eine Dynamik, die ich ziemlich interessant finde, nämlich die, dass wenn wir, egal ob links oder rechts, aber wenn wir uns mal kurz links beschäftigen, es ist leichter, in den eigenen Reihen jemanden zum Schweigen zu bringen, als jemanden auf der anderen Seite. Und wenn man jemanden kritisiert, dann steckt dahinter ja auch immer so ein bisschen die Suche nach Selbstwirksamkeit. Also meine Empörung soll etwas auslösen in meinem Gegenüber. Und es ist leichter, etwas aus den eigenen Reihen in jemandem auszulösen, als bei den Nazis zum Beispiel. Und dass es eigentlich ein egoistisches Motiv sein kann, zu sagen, jemanden outzucallen, der eigentlich nicht das Problem ist, sondern andere Menschen sind das wahre Problem, eigentlich etwas damit zu tun hat, dass ich mich selber endlich mal wieder wirksam fühlen möchte. Und ich kann das selber von mir natürlich auch. Es ist leichter, jemanden im konservativen Spektrum anzuschreien, wenn er sich wieder relativierend über Inklusion äußert und sich darüber zu empören. Ich weiß aber, es bringt nichts. Aber da, wo ich vielleicht was spüre, dass sich jemand bei mir entschuldigt, wäre im eigenen Lager. Und die Arbeit, die wir jetzt machen müssten, wäre Calling in. Also zu sagen, bitte denk doch nochmal darüber nach, was du gerade gesagt hast. Mich hat das gerade irritiert. Also die Menschen durch die Scham zu begleiten,
ja,
anstatt sie öffentlich an den Pranger zu stellen.
Ja, weil, schau mal, man ist immer so schnell dazu verführt, irgendwie selber jetzt irgendwie über die fiese Cancel Culture abzuhaten, was zum Großteil auch einfach Quatsch ist, ne? Aber was du sagst, stimmt schon. Es ist so wahnsinnig leicht, das ist gerade schön gesagt, ja, auf jemanden zu zeigen, du machst da gerade etwas wahnsinnig falsch und damit impliziere ich mache es richtig. Ich glaube, der erste Schritt ist doch zu verstehen, dass in diesem Land ganz, ganz viel kaputt ist. Und in uns allen ist etwas kaputt.
Mhm.
Es müsste eine kollektive Anstrengung sein, überhaupt erstmal eine ideologische Karte zu zeichnen und zu sagen, okay, alles klar, das sind die Gedanken, vor denen wir aufklären müssen. Das sind die Gedanken, die gefährlich sind, und das ist die Funktionsweise. In dem Moment, wo ich weiß, ich selber bin dafür offen, ist es gar nicht so einfach, jemand, der was Falsches gesagt hat, was Böses, sich im Ton vergriffen zu haben, das zu skandalisieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin ein schwieriger Gesprächspartner dafür, weil ich eben sehr viel Zeit und gerade in den letzten 3 Jahren so unglaublich viel Zeit in ideologischen Sumpfgebieten verbringe.
Also vielleicht so eine Art Fehlertoleranz, ohne alles durchgehen zu lassen.
Ich würde sogar nichts durchgehen lassen. Ich bin wahnsinnig intolerant bei solchen Sachen. Nur die Frage ist, aus welcher Haltung heraus mache ich das? Und wenn ich das aus der Haltung heraus mache, ich mache diese Fehler nicht. Das wäre eine Lüge. Ich mache diese Fehler. Ich weiß von mir selber. Und das merke ich einfach schlicht und ergreifend, wenn ich mit ganz, 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 ganz abscheulichen Menschen in ganz abscheulichen Bewegungen unterwegs bin. Oh, fuck. Hier gibt es eine große Überschneidungsfläche. Ganz viel davon ist halt einfach, ne, du guckst auf, wenn das, du hast mich eben diese wichtige Frage gefragt, inwieweit ist das so, ist das sensationsgeil, sich mit sowas zu beschäftigen? Ich glaube, es ist sensationsgeil, wenn wir so tun, als wären das die anderen. Aber egal, wie heftig es ist immer ein Zerspiegel, in den wir gucken. Es ist das, was wir selber sind, nur ein bisschen lauter, bisschen größer. Ich mache meinen Job richtig, wenn ich auf Extremisten gucke und etwas über mich selber verstehe. Ich gucke auf Extremisten und verstehe, wie unsere Gesellschaft funktioniert.
Was hast du denn über dich verstanden?
Wie wahnsinnig neoliberal ich denke? Also eine Sache, die du in allen oder sagen wir mal in sehr, sehr vielen von diesen Bewegungen findest, das ist so eine Vorstellung von, du kannst, ja, eigentlich Selbstimprovement, verbessere dich selber.
Also sei härter. Scientology.
Ja, da ist, absolut. Die Scientologen machen das total krass. Aber halt jeder gottverdammte Nazi macht das. Werde härter, werde stärker, werde krasser, werde männlicher, was auch immer das bedeutet. Also das bedeutet entweder, hab viel mehr Sex oder hab gar keinen Sex mehr oder du brauchst mehr Testosteron oder du musst mehr masturbieren oder weniger ejakulieren. So absurd ist es, das sind Debatten. Aber verbessere dich, werde stärker, werde produktiver, sei mehr für deine Sache, dein Aktivismus. In dem Fall ist es grausiger Aktivismus, aber Aktivismus, der muss härter hitten und mehr Leute abholen und dafür musst du mehr für die Sache bluten. Und das sind ganz, ganz einfache Sachen, die den Leuten nahegelegt wird, aber es funktioniert und wir leben in einer Gesellschaft, die funktioniert danach, nach Selbstoptimierung. Mhm. Und hier werden einfach genau diese Impulse dir auch nahegelegt. Hol dir deine Selbstbestätigung und dein Dopamin ab, indem du an dir selber arbeitest. Zu einem Grad, der völlig idiotisch ist. Es wird auch kein Endziel geben.
Und diese neoliberalen Gedanken hast du in dir gefunden?
Ich glaube, die haben wir alle. Wir leben in dieser Gesellschaft. Ich glaube, wir können die nicht ganz weglassen.
Aber ist jetzt jemand, der in eine Yoga-Klasse geht und auch an sich arbeitet, auch in der Hinsicht neoliberal?
Naja, die Frage ist halt, was ist das Ziel? Was verfolgen wir?
Selbstoptimierung.
Genau. Geht es darum, dass ich besser, mache ich Yoga, um besser in meinem Job zu funktionieren und mehr Geld zu verdienen oder meine Ziele zu erreichen? Oder mache ich Yoga, weil ich möchte gerade atmen und ich fühle mich gut, wenn ich mich dehne und danach geht es mir gut? Unsere Gesellschaft lässt für Letzteres nicht so viele Räume zu. Mhm. Wir wollen immer etwas machen, um zu. Und dass das bei uns so in der ganz normalen bürgerlichen Gesellschaft bereits pervertiert ist, das wissen wir doch eigentlich. Das sehen wir in jeder einzelnen Werbung.
Wie viel Verantwortung tragen eigentlich Männer in diesen ganzen Ideologien im Vergleich zu den anderen Geschlechtern?
Ich bin, was so Gender-Debatten angeht, so ein bisschen müde.
Ja.
Weil, ne, also sozusagen auch, was ist mit Männern gemeint und mit Verantwortung gemeint? Die eine Sache, die ich halt sagen kann, ist, die Frage nach Geschlecht ist unglaublich groß in jeglichen extremistischen Bewegungen. Und auch das ist ein Zerspiegel bei uns. Man kann aus der Frage, was ist gute und schlechte Männlichkeit, gute und schlechte Weiblichkeit, da kann man wahnsinnig schnell Leute auch mit radikalisieren, weil es so wahnsinnig intim ist. Jetzt zu sagen, also, Männer sind, also ich meine, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ich glaube, wir haben alle noch so einen kleinen Christian Ulmen im Hinterkopf. Und drumherum ganz viele Debatten darum, was müssen Männer jetzt tun? Ich finde das ein bisschen schwierig, weil es gibt, was ein Mann ist, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das ist gut. Und ich finde es gut, wenn es sehr, sehr unterschiedlich sein könnte, was Männlichkeit ist. Ich glaube, als erstes bräuchten wir halt ein Verständnis dafür, wie wahnsinnig gefährlich bestimmte Männlichkeitsbilder sind. So würde ich es formulieren.
Aber die Darstellung von Verschwörungstheoretikern, Männerbünden, Reichsbürgern ist meistens männlich, gerade Männerbünde. Mm-mm. Ich habe selten was über Frauenbünde gehört. Also ich weiß, es gibt so eine Art Tradwife-Trend und so weiter. Ich bin aber nicht sicher, inwieweit sie an diesen ganzen Nazi-Ideologien...
Also erstmal das Spannende, so Thema Reichsbürger oder rechte Verschwörungsideologinnen. Gerade was Verschwörungsideologie angeht, das spricht für eine extremistische Bewegung extrem viele Frauen an. Oder weiblich gelesene Leute. Tatsächlich. Weil es halt die Möglichkeit ist, eben über Fragen wie Gesundheit oder Esoterik Leute abzuholen. Also Menschen, die jetzt gar nicht so in die klassischen radikalen Themenfelder sich schon bewegen. Sondern die werden so um die Ecke abgeholt. Deswegen tatsächlich so in wenn du dir die Struktur von Reichsbürgergruppierungen angeht, überraschend viele Frauen, sehr inklusiv. Da kann man denen wenigstens in dieser Hinsicht ein Däumchen hochgeben, ansonsten weniger. Dass ich mir dann so sozusagen den männerbündischen Aspekt angeguckt habe, das lag wirklich daran, dass mit den vielen Jahren in extremistischen Milieus dieses Thema so offensichtlich ist. Dass Männlichkeit und Weiblichkeit so wichtig ist, also dass Frauenhass so ein großer Thema ist, Schwulenhass, der Kampf gegen die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten, so zentral. Und ich wollte herausfinden, warum. Die Antwort kann ich dir geben, die ist schlicht. Die Antwort ist nämlich, weil es einfach ist. Wieder, weil es einen Großteil der Gesellschaft anspricht. Das ist sehr, sehr niedrigschwellig. Das Thema habe ich mir ganz genau angeguckt. Das war 2019, ging, glaube ich, die Recherche damals los. Da gab es eine ganze Reihe von Nazi-Terroristen, Mass-Shooters, die alle in ihren Manifesten, wie eigentlich jegliche Nazi-Terroristen der letzten 20, 30 Jahre, erklärten, sie müssen jetzt ganz viele Leute umbringen, weil die Männer aus dem globalen Süden in den Norden kämen, der Norden sei schwach geworden, weil wir sind so verweiblicht und verweichlicht und verschwult. Oh Gott, du brauchst eine Triggerwarnung. Tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern. Der Ginsburg kommt aus der Kanalisation, meine Sprache ist kaputt, mein Kopf auch, aber vielleicht habe ich was Interessantes zu sagen. Na gut, aber jedenfalls ist es so wahnsinnig zentral, dieser Kampf um Männlichkeit und um Geburtenraten. Und das sprang mir so ins Gesicht. Und dazu hast du Trump, der halt auch mit so viel Geschwafel über Kampf gegen Feminismus, Kampf um neue Männlichkeit, Kampf gegen Frauenrechte funktioniert hat. Und da ging es halt los. Da bin ich halt eine Reise angetreten, die dann halt wirklich so in tiefste Neonazi-Milieus ging und von den in die USA, in die Alt-Right, zu irgendwelchen Milizen und zur Straight Pride Parade, bis hin zu einem internationalen Netzwerk von ja, so klerikalen Faschisten, die diese Ideen in die Politik und in die Presse treiben. Aber losgehen musste diese Recherche da halt wirklich im Bürgertum, weil diese Ideen bei jedem gottverdammten Onkel bei einem Grillfest auch zu holen sind.
Ich habe neulich im Deutschlandfunk ein Interview gehört von einer Politikwissenschaftlerin, die sprach vom feministischen Paradoxon. Und die sagte sinngemäß, dass die Rechten, also die, vor allem die rechten Parteien in ganz Europa, nicht so weit gekommen wären, wenn sie nicht Frauen an der Spitze gehabt hätten. Alice Weidel, Giorgia Meloni oder Le Pen, weil sie quasi verkörpern und rechtfertigen, dass es quasi keine wirklichen Nazis seien, sondern sie ja auch Frauen in der Führungsposition haben. Und das letztendlich auch neue Zielgruppen erschlossen hat. Jener, die vielleicht doch früher dachten, das sind alles eigentlich Männer.
100%, absolut. Das geht so weit, es gibt einen Begriff, den ich sehr wichtig finde. Der Begriff des postrassistischen Faschismus. Mhm. Also überleg dir mal, sowohl in der die AfD ist ja dankbar für jeden nicht weißen Typen in den eigenen Reihen. Sie sind dankbar für eine lesbische Frau, die sie an die Spitze stellen können. In
die
Frankreich
Frage ist halt, wie lange, ne? Nur so lange, wie es ihnen dient.
Bingo, natürlich. Ne, das ist ja keine strukturelle Veränderung, sondern es ist halt erstmal gute PR. Es ja. funktioniert. Und es funktioniert auch deswegen, weil natürlich der Hass und die Narrative dahinter, ja, die sind unisex. Hass ist, glaube ich, grundsätzlich unisex. Und auch als jüdischer Mensch wie Zemmour in Frankreich kann ich schreckliche Verschwörungstheorien glauben. Die faschistischen Politiker in Israel verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien. Tatsächlich. Ziemlich wortgleich. Weil es ihnen was bringt. Und das Krasse ist aber, die Art und Weise, wie in diesen Kreisen, bleiben wir mal beim Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, über Frauen gesprochen wird, wie sozusagen bei einem normalen AfD-Stammtisch oder bei irgendwelchen harten Politveranstaltungen, mit welcher Verachtung dort über eine Weidel oder vorher was Petri geredet wird, das ist gruselig. Und es ist ja wirklich einigermaßen crazy, wenn du so in die klassische organisierte Neonazi-Szene gehst, da haben Frauen durchaus auf einer organisatorischen Ebene was zu melden. Ne, also bei den klassischen Nazis, da gibt's so das Bild der Walküre, der Frau mit dem Helm und dem Schwert, die ja auch für das Volk kämpfen und sterben darf. In der neuen Rechten, nö. Also die Art und Weise, wie dort über Frauen geredet wurde, war so hart. Also wo Frauen wirklich im Endeffekt sowas ist wie, ja, Haussklavin und Gebärmaschine. So gruselig muss man es ausdrücken. Aber gleichzeitig versucht die neue Rechte modern zu wirken. Also braucht man junge, gut durchblutete Mädchen, die man auf dem Plakat in die erste Reihe stellen kann, mit Bauernzöpfen, dick wie Bockwürste. Und immer nach einer gewissen Zeit, entweder werden die wegverheiratet und verschwinden oder sie rennen. Mhm. Weil die Art und Weise, wie geredet wird und wie mit denen umgegangen wird, also da schüttelt es halt einen.
Wenn du dich jetzt an deine Arbeit in diesen Netzwerken zurückerinnerst, welche Menschen sind eigentlich gefährlicher? Die, die schon lange da drin sind oder die, die neu dazukommen?
Die das ist eine spannende Nomaden. Frage. Auch hier gibt es ein Paradox. Also ich glaube, ich kann es nicht so pauschalisieren. Weil die Frage ist, wo kommen die Leute rein, wie kommen sie da rein? Und auch mit, ja, tatsächlich ist immer die Frage die Frage von Herkunft und Klasse. Ja, also Leute, die mit viel Geld reingehen und da mitmachen, weil sie dort halt auch versuchen, keine Ahnung, politische Macht zu entwickeln, sind anders gefährlich als verzweifelte Leute, die sich eine Pistole kaufen. Die sind anders gefährlich. Mhm. Aber das eine Paradox, das ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass Leute, die in Gruppierungen sind, erstmal weniger gefährlich sind als die, die vereinzelt sind. Also sozusagen als wirklich eine physische Gewalt passiert dann, wenn die Leute diese Ideen fressen. Und da gibt's keinen Sektenführer, keinen großen Babbo, der dir sagt, ja, hier, wir kommen in meine Organisation und das ist jetzt deine Funktion und jetzt arbeitest du für mich. Weil der Babbo wird nicht morgen Tag X aufrufen und, keine Ahnung, versuchen, die Regierung an sich zu reißen. Der wird versuchen, seinen Machtkreis zu vergrößern und zu vergrößern. Meistens geht es einfach nur um Macht. Aber wenn die Leute alleine sind und wenn die Leute diesen Scheiß wirklich glauben und sich weiter isolieren und isolieren, dann ist körperliche Gewalt sehr, sehr, sehr schnell eine Realität. Und davon lesen wir oft nicht, weil dann ganz oft wird so etwas als psychische Probleme abgehakt und es ist de facto Ideologisierung. Weil ich schwör's dir, wenn jemand alles glaubt, was du im AfD-Parteiprogramm liest, wortwörtlich, das heißt, man glaubt de facto an eine große Verschwörung gegen Deutschland. Und dagegen muss ich doch etwas tun. Und ich bin allein in meinem Keller. Ja, meine Güte, das sieht dann sehr, sehr schnell aus wie ein psychisches Problem. Und das ist Gewalt, die kann sich äußern dann, keine Ahnung, gegen das lesbische Paar von nebenan oder gegen die eigene Familie oder gegen sich selber oder im schlimmsten Fall laden die Leute durch und schreiten dann zu einer größeren Tat.
Wurde über Behinderung gesprochen in den Zirkeln, in denen du unterwegs warst?
Und viel? Wenn
ja, wie?
Wie soll man das beschreiben? Es sind keine langen Debatten oder so etwas. Mhm. Dadurch, dass im Fanatismus, und es ist egal, ob wir jetzt gerade über religiösen Fanatismus sprechen oder über Rechtsextremismus, es ist immer ein Hass gegen die Schwache und die Schwäche an sich. Die Schwäche als Konzept. Bitte?
Um die man sich dann kümmern muss.
Genau, die Schwäche muss ausgemerzt werden. Und als erstes beschließen wir, was ist die Schwäche? Wie sieht die aus? Wie sieht die körperlich aus? Wie sieht sie geistig aus? Und wie können wir sie vernichten? Da endet es immer. Und das, das wird für dich nicht neu sein, weil so denkt auch ein Teil der normalen Gesellschaft. Das ist ja, ne, das, was ich meine. Es ist ein Zerspiegel. Es ist halt brutaler artikuliert. Aber das Brutale ist halt, das Schreckliche ist halt, gerade im Sprechen über körperliche und geistigen Behinderungen, es wird immer eingeordnet als ein Symptom einer bösen und perversen Gesellschaft, die es zu bekämpfen gilt. Das bedeutet, das Problem ist dann halt, keine Ahnung, die Bundesrepublik, dass sie überhaupt sich um behinderte Menschen kümmern möchte. Oder
dass wir geimpft wurden.
Oder dass sie, genau, im Zweifelsfall ist man auch selber schuld, warum hast du dich impfen lassen, deswegen ist jetzt dein Kind autistisch oder so ein Scheißdreck. Mhm. Ja, also es wird zu einem Symptom gemacht, Und nicht nur dieses Symptom gehört zerstört, sondern das System dahinter. Und hier haben die Leute dann wieder eine Freiheit. Was kann ich zum inneren Feind deklarieren?
Das heißt, also ich habe mal irgendwo den sehr prägenden Satz gehört, Hass kennt keine Grenzen. Also selbst wenn jetzt alles ausgemerzt würde in dieser Theorie und nur noch weiße, blauäugige Männer übrig sind, dann würde sich auch in diesen Kreisen irgendwann etwas finden lassen, das ausgemerzt gehört.
Ja. Ja, weil tatsächlich funktioniert diese Ideologie nur im ewigen Kampf. Du wachst auf und du bewegst dich in, du bist in einem Krieg. Du gehst ins Bett und dieser Krieg tobt immer noch in deinem Schädel. Und er wird nicht aufhören. Wenn er aufhören würde, hast du keinen Zweck mehr. Ja, das ist ja auch das, was ich am Anfang gemeint habe. Das ist das allererste, was dir Fanatismus gibt. Es gibt dir einen ganz klaren Platz in diesem ja fast schon metaphysischen, ewiglichen Krieg. Ich muss jetzt gerade denken, ich habe mal Urlaub gemacht in Albanien. Wann war das? Ich glaube bis 85 oder bis in die 80er war da ja der Diktator Hoxha. Mhm. Und Hoxha wurde immer paranoider und dieses ganze Land sieht aus wie Paranoia. Er fing an, im ganzen Land Bunker zu bauen. Das heißt, du fährst mit dem Auto da einen wunderschönen Strand entlang und überall sind so kleine Betonpilzchen. Überall ist ein neuer kleiner Bunker. Und es war auch vollkommen unklar, auf wen diese Bunker eigentlich gerichtet sind. Mal aufs Meer, mal geht's ins Land rein, auf einen Hügel, vielleicht kommt da ja mal der Feind. Also es war mir so, als hätte das ganze Land Pickel bekommen, so. Also ja, es ist dann plötzlich das fällt mir gerade so ein, was so ein schönes Bild ist. Aber ja, es ist dann halt auch ein Kampf gegen sich selber, gegen das Land selbst. Und irgendwann sind es halt auch die eigenen Kameraden, die man abschlachten muss. Das passiert ja in der Neonazi-Szene auch nicht ganz so selten.
Du hast gerade gesagt, dass deine Sprache sich auch verrot und dass der Hörerin, die Hörerin das vielleicht entschuldigen sollte. Wo hast du noch gemerkt, dass sich bei dir vielleicht auch Ideen oder Narrative beginnen zu normalisieren? Du hast gerade Neoliberalismus gesagt, zu merken, das sitzt tiefer, als ich dachte.
Ja, also ich glaube, dass die Narrative sich normalisieren, liegt nicht an der Arbeit. Das will ich behaupten. Ich glaube, das liegt an der Gesellschaft. Mhm. Also mit welcher Normalität konservative Politiker jetzt den Begriff Remigration benutzen, sollte uns erschrecken. Tut es aber gar nicht mehr.
Also welchen Anteil hat Jens Spahn und Dobrindt?
Exakt. Ja. Exakt. Ich glaube, das ist gruselig. Und die zweite Sache ist, ich bin als jüdischer Junge in Westdeutschland groß geworden. Dass Antisemitismus und Rassismus und Schwulenhass und Hass auf behinderte Leute, dass das existiert, sind keine News für mich. Ich bin viel eher ganz oft überrascht, wenn Leute mich da mit großen Augen angucken und mich fragen, oh, wie erträgst du es, mit Rassisten zu reden? Ja, mein Gott, wir leben in Deutschland, wir alle reden ab und zu mit Rassisten, wir wissen es vielleicht nicht immer. Ich weiß nicht, ob das ein krankhaftes Misstrauen ist, das sich aufgebaut hat, oder dass mir auf dem Schulhof eingeprügelt wurde, oder ob das halt die Naivität der anderen ist. Das kann ich dir nicht sagen.
Ist das, was die Gesellschaft unterschätzt?
Ich möchte dich zitieren als großen Denker unserer Zeit. Es ist die, was die Gesellschaft aus Schamgefühl nicht wahrhaben will. Wieder, es geht um Scham. Wir müssen uns doch wahnsinnig schämen dafür, was wir alle auf dem Schulhof gehört haben und gesagt haben. Aber das vergessen wir dann irgendwie nach dem Schulabschluss oder so.
Aber gibt es jetzt Ländervorbilder, wo man sagen kann, wir könnten das so machen wie jene oder diese?
Oh, das ist eine gute Frage. Das Problem ist dadurch, dass man mich in Deutschland jetzt in einigen Szenen und Milieus kennt, arbeite ich jetzt natürlich auch sehr viel mehr im Ausland und habe einige meiner gruseligsten Sachen gerade im Ausland hinter mich gebracht. Nein, ich wüsste jetzt nicht von einem Land, wo man drauf zeigen kann und sagt, okay, hier ist alles tutti und da funktioniert alles. Ich glaube, in Deutschland ärgert es mich so sehr, weil es diese moralische Überheblichkeit gibt und weil es diese deutsche Phraseologie gibt. Diese Selbstverliebtheit der deutschen Politik, man hätte irgendwas oder so viel aus der Vergangenheit gelernt und ich frage mich, ja, aber um Gottes Willen,
das hat was Selbstgerechtes, habt ihr denn gelernt? Ne? Ja.
Fürchterlich. Und das ist halt auch, es ist halt auch so ein gefährlicher Hochmut. Ich glaube, das macht uns blind vor Problemen, die so offensichtlich sind. Aber wir sind so verliebt in die Sätze, die wir uns erzählen, die so wenig bedeuten, dass wir sie nicht kommen sehen.
Wäre es ein Ausweg oder eine Lösung, Menschen bei dem Ausstieg aus der Szene zu helfen? Weil ich habe nämlich vor vielen Jahren, mich mal mit dem Gründer, dem Archiv der Jugendkulturen unterhalten. Und der war einer der wenigen Wissenschaftler, der quasi auch die Nazi-Szene erforscht hat. Mhm. Und auch akzeptiert wurde von diesen Gruppen. Der hat gesagt, dass diese Organisationen wie Exit und so weiter, das ist gut, dass es sie gibt und nett, dass sie daran arbeiten. Aber das, was wirklich jemandem dabei helfen würde, aus diesen Milieus auszusteigen, ist, dass sie wegziehen. Weil es bringt nichts, in einem Programm zu sein, wo du, keine Ahnung, in einem Zoom-Call beigebracht bekommst, wie du dich wehrst, wenn du an der Bushaltestelle deine Nazi-Kumpels wieder triffst.
Unbedingt. Wir haben in Deutschland so eine Fokussierung auf Aussteigertum. Mhm. Vermutlich, weil wir alle 1945 mal so kollektiv, schnell mal ausgestiegen sind. Und da gibt es eine ganze Menge Probleme mit. Also das eine Problem, was du gerade skizziert hast, auf jeden Fall. Das stimmt, natürlich, du musst dort raus. Zweitens, es ist unglaublich schwer.
Ja klar, du brauchst eine neue Wohnung, du brauchst einen neuen Job, du brauchst neue Freunde, das ist richtig schwer.
Du musst deinen Kopf einmal aufmachen und dein Hirn rausnehmen, durchschrubben und ausquetschen. So. Das ist hart, das dauert. Und das dauert lange, lange, lange Zeit. Ich habe mit Aussteigern, Aussteigerinnen überraschend viel Kontakt. Ich bekomme immer mal wieder Zuschriften von Leuten, schlicht und ergreifend, weil die wissen dann, okay, einmal sogar, wir haben uns mal begegnet, ansonsten, ach krass, den Ort, den du beschreibst, ich habe da gearbeitet, habe da gewohnt, was auch immer. Mhm. Bei zwei Menschen habe ich dann halt auch so ein bisschen beim Ausstieg auch begleitet. Und die eine Sache, die ich dazu sagen kann, ist, es ist ein zermürbender Prozess. Wenn du dein halbes Leben oder dein ganzes Leben an bestimmte Sachen geglaubt hast und von denen musst du dich trennen.
Wie bei einer Sekte.
Ja, fürchterlich. Ich meine, das gilt ja auch wieder für uns. Wie schwer ist es, sich mal einzugestehen, dass man politisch mal so richtig irgendwie ins Klo gegriffen hat? Und jetzt stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben drumherum aufgebaut. Mhm. Und klar, es ist gut, dass es Exit und die Sachen gibt. Ich schätze vor allem, ich schätze die, wo man nicht nur umzieht, sondern ich schätze auch die, wo man danach nicht in die Öffentlichkeit tritt. Mhm. Ja, also dieses in der Öffentlichkeit rumgereicht werden als erfolgreicher Ausstiegsmensch. Es gibt Leute, bei denen glaube ich das auch, und die machen dann wirklich tolle Arbeit. Aber das hat halt immer so etwas davon, ich hab's geschafft. Das war gar nicht so schwer. Schau mich an.
Rein, ne? Wenn ich es schaffe, kannst du es auch schaffen.
Ja, so ein bisschen. Ja. Und oftmals, sozusagen, was qualifiziert jetzt auch die Leute unbedingt, in jedem Fall an den Schulen zu sprechen? Oftmals sind es dann ja so Heldengeschichten. Ich war damals der härteste Hund. Ich habe den meisten Leuten mit meinem Basie aufs Maul gegeben. Guck mich an. Und da sind auch so Selbstinszenierungen dabei, die ich schwierig finde. Es gibt auch Aussteiger, Aussteigerinnen in der Öffentlichkeit. Da sollte man eine gehörige Portion Skrupel behalten. Ja, wenn du aussteigst aus der Szene, oftmals geht dem etwas voraus wie, keine Ahnung, ein Machtkampf oder Probleme, wem gehört jetzt eine Institution oder Leute verkrachen sich. Mhm. Das ist dann den deutschen Journalistinnen aber so ein bisschen egal, weil wir sind sensationsgeil. Ach krass, Erik Ahrens, der vor einem Jahr noch fürchterliche rassistische Scheiße gepostet hat, will jetzt Aussteiger sein und aufklären, komischerweise, nachdem er es sich mit Max Krah und der IB verkackt hat. Mhm. Schwierig. Mhm. Nein, de facto, wenn jemand
Das dachte ich auch. Ich dachte, wow, da ist er mal schnell wieder zurückgekommen. Ja.
Das war gruselig, ne? Und keine Ahnung, ich bin sehr dafür, ich finde die Vorstellung, dass wir Leute als verloren abstempeln, die können wir nicht mehr zurückholen oder sowas, das finde ich auch eklig. Ich glaube daran, dass man Leute rauskriegt. Es ist nur ein unglaublich schwieriger und zermürbender Prozess. Oftmals auch ein Liebesbeweis. Ja, die Leute da irgendwie rauszuzerren. Das kann man auch nicht von jedem erwarten irgendwie, das zu probieren überhaupt. Und dann sollte man vielleicht rausgehen aus der Öffentlichkeit und erstmal versuchen, sich ein Leben aufzubauen ohne Politik. Das ist schwer genug. Löst dich davon.
Aber jetzt sind wir beide ja Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und wir können ja vielleicht einigermaßen nachempfinden, wie das ist, wenn man es auf einmal nicht mehr soll. Das macht ja auch was mit einem, mit dem Ego, mit dem Gefühl, gebraucht zu sein, gebraucht zu werden.
Ja, ich glaube, das ist das Angebot, klar. Und vorher bist du halt aufgegangen in deinem Kampf für, was weiß ich, dein Volk, deine Nation, deine Rasse. Mhm. Und jetzt hast du halt die Aufgabe, ich kläre auf. Aber auch dann will ich gerne wissen, was klärst du denn genau auf? Was vermittelst du denn den Leuten? Weil ich, das ist so gemein, weil ich will jetzt auch nicht über Aussteiger, Aussteigerinnen abhaten, die was in der Öffentlichkeit versuchen. Es ist ja schön, dass was versucht wird. Das Gegenteil wäre schlimm. Aber auch da kann man mal aufmerksam drauf achten, sagen die Leute, was sie geglaubt haben. Das Standardnarrativ für deinen Stern-TV-Aussteiger wird immer sein, ja, ich fand das geil, weil da gab es ganz viel Macht und Geld und ich fühlte mich richtig hart, aber ich war ja nie Antisemit. Mhm. Ich hab ja nie Juden gehasst oder so. Mhm. Skurriler Satz für einen Ex-Nazi, aber bitte sehr, wenn es dich glücklich macht, war die, weiß ich nicht.
Jetzt haben wir in diese Abgründe geguckt, moralischen Abgründe. Wenn du jetzt einen Hebel nennen müsstest, der wirklich diese Abgründe kleiner macht, welche wären das? Wären das Plattformen? Wären das Geldflüsse, Strafverfolgung, Bildung?
Es ist so schwer, weil von Woche zu Woche wird unser Land ein bisschen gruseliger. So nach dem Motto D, all of the above, ein bisschen. Mhm. Also keine Ahnung, wenn jetzt Frau Prien, die sich nebenbei sehr gegen Rechtsextremismus und Extremismus engagiert, wie sie sagt, wenn sie sich jetzt dafür einsetzt, dass Demokratieleben umgebaut wird, ja, plötzlich sind mir auch solche Gelder wichtig, was ich dir vor einer Woche noch nicht gesagt hätte. Also einfach Gelder werden eingestampft. Aufklärungsinitiativen werden angegriffen.
Die jahrelang gebraucht haben, um sich aufzubauen. Und wenn die jetzt verschwinden, wird es wieder Jahre dauern, bis es welche gibt.
Wo es soziale Strukturen gibt. Also deswegen, das ist halt jetzt auch ein Kampf erstmal um den Erhalt von den Strukturen, die es gibt, weil die sind wertvoll. Und die geben den Leuten auch etwas. Und die geben gerade auch, ich glaube sehr an Grassroots-Aktivismus. Ich glaube sehr daran, dass einzelne Leute, die sich zusammentun und in ihrer Stadt, in ihrer Kommune, in ihrer Ortschaft etwas auf die Beine stellen, das macht so einen riesigen Unterschied. Aber die brauchen Unterstützung. Und dafür gibt es diese Institutionen. Dafür müssen wir kämpfen. Und normalerweise hätte, also meine Standardantwort oder das, wo ich wirklich versuche, irgendwie zu pushen, das wäre irgendwie sich anzugucken, was machen wir eigentlich aus dem politischen Auftrag an Schulen? Was bedeutet dort Geschichtsunterricht? Das ist diese simple Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Idee von mir, die voranzutreiben, wird schwerer und schwerer, je mehr jetzt in dieser bürgerlich-konservativen Regierung alles drumherum anfängt zu wackeln und zu fallen.
Heidi Reichenecker hat in diesem Podcast mal gesagt, da hat sie privat gesprochen als Heidi, dass sie sich schon auch Sorgen macht um die Union. Also, weil wenn die immer weiter nach rechts driftet, und dann wird es irgendwann dazu führen, dass sie ja ihr eigenes Grab schaufelt, weil es wählt ja auch niemand die SPD, weil die auch für Klimaschutz ist, sondern man wählt ja dann doch eher das Original. Und wenn die Union das nicht sieht und immer nur, also auf der einen Seite von der Brandmauer redest, aber dann doch versucht, alles, was die Rechten wollen, umzusetzen, dann läuft doch irgendwas gehörig schief in dem Laden.
Ja, meine Güte. Das ist ja das, was ich meine mit, was bedeutet Brandmauer und reißt das scheiß metaphorische Ding an, wenn ihr es mir nicht erklären könnt. Dann haben wir einen Kanzler, der weint in der jüdischen Gemeinde in München. Offenbar wusste er vorher nicht, dass es jüdischen Kindern im Holocaust nicht so dufte ging oder so, keine Ahnung. Da kam dann die Emotion, aber ich brauche keine Tränen. Und ich brauche keine schönen Sätze. Ich meine, das ist, du als Aktivist wirst das vermutlich nachvollziehen können, wie gefährlich
auch. Ja, ich nenne das ruinöse Empathie.
Oh, schön.
Weil wir einfach Ja, davon kann man sich nichts kaufen.
Ja. Überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist auch richtig schadhaft. Ne? Plötzlich haben alle irgendwie Mitleid und damit ist jetzt schon abgehakt und mehr braucht man ja auch nicht. Wir sind alle ganz, ganz traurig wegen Vergangenheit, fiese Sache, aber ist ja jetzt zum Glück vorbei. Und jetzt können wir erstmal gucken, ob wir Demokratieleben abschaffen oder so. Es ist wirklich irre. Ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Kann ich das? Also vielleicht ganz kurz, die Frage ist, wo ist eigentlich Ginsburgs neues Buch? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich...
ist eigentlich Ginsburgs neues Buch?
Ich habe 2023 habe ich den Vertrag beim Verlag unterschrieben und das sollte mein einfachstes Buch werden, weil es sollte essayistischer sein. Vieles von dem, worüber wir gerade auch reden, wollte ich mal zu Papier bringen und ich hatte so ein paar kleine Recherchesachen, die wollte ich machen. Ich muss mir das Leben doch nicht immer so schwer machen, war mein Gedanke. Und dann begann meine Recherche wirklich wahr am 7. Oktober 2023 unter Rechtsextremen. Uff, ich hatte danach zu tun und ich bin so ein bisschen freigedreht. Ich war jetzt einfach sehr, sehr lange Zeit in sehr, sehr vielen Milieus und was rausgekommen ist, ist so ein Materialberg, der wird jetzt in mehreren, das muss aufgeteilt werden. Mhm. Eine Sache, die es aber in keines der Bücher schaffen wird, und da komme ich zu dem, was du gerade über Heidi Reicheneck gesagt hast, ich war ein bisschen in der Werteunion unterwegs. Die Werteunion, diese glorios gescheiterte Partei von dem ehemaligen Verfassungsschutzchef und jetzigen Rechtsradikalen.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Verfassungsschutzchef.
Ja. Dein Freund und meiner, unser aller Freund Hans-Georg Maaßen. Und ich fand das so spannend, weil was wollen die Leute dort? Also die Idee war ja, wir machen eine Partei, für die CDU zu soft, aber die AfD zu hart ist. Das fand ich interessant.
Also ein ganz, ganz schmaler Grat. Ja.
Es ging auch voll in die Hose. Aber das Geile war, die Leute, die dort waren, das waren alles Leute, die ihre Sätze anfingen mit "Ich bin kein Nazi, aber". So, das ist die "Ich bin kein Nazi, aber"-Partei. Teilweise war das halt auch so sehr bewusst. Es sollte PR-mäßig sein. Wenn ich in der AfD bin, bekomme ich in meiner westdeutschen Stadt oder in meinem Job Probleme, deswegen will ich eine andere Partei, aber die CDU ist mir zu, da sind wir wieder verweichlicht. Aber auch bei den paar Stammtischen, die ich da besucht habe und die paar Leute, mit denen ich da geredet habe, im Zweifelsfall zog es die Leute zurück in entweder die CDU, weil die ist ja schon auf dem richtigen Weg, oder in die AfD. So schlimm ist es auch nicht mit dem Public Image, das kriegen wir auch schon wieder gerade gemacht und du brauchst diesen Zwischenschritt nicht. Diese beiden Parteien nähern sich automatisch an. Da brauchst du keine verschämte Werteunion dazwischen. Und das wussten die Leute dort selber. Also nicht alle. Der Großteil waren dann doch irgendwie seltsame Rassisten, die einfach oftmals ist ja so die Frage, bei welcher Bewegung machst du mit? Das ist so ästhetisches Shoppen gehen. Ich mag
so ein bisschen
keine
Fußballmannschaft oder wie?
Ja, so ein bisschen. Ich will, keine Ahnung, eine Frau, das war eine ganz große Rassistin und hat fürchterliche Sachen gesagt, aber das große Problem mit der AfD, das war ihr zu proletarisch, zu pöbelhaft.
Ah ja.
Also es wirklich, solche Sachen ist dann schon die Frage, okay, welche Partei soll es denn sein? Ja.
Wenn du jetzt, du hast ja jetzt viele Erfahrungen gesammelt in diesen Milieus, wenn du jetzt zurückblickst, wo würdest du sagen, hättest du besser anders gehandelt?
Du meinst in der Rolle oder wie ich drüber geschrieben und gesprochen habe?
Sowohl als auch. Also was hast du gelernt, was du nicht nochmal machen würdest?
Also es gab so zwei... Ich muss aufpassen bei meinem Beruf, dass es nicht Extremsport wird. Dass du so etwas machst und entweder man fühlt sich zu safe, weil man denkt, ja, ich beherrsche das schon und ich bin doch ein professioneller ideologischer Katastrophentourist, was soll mir schon passieren, ich bin ein Profi. Vorsicht, ne? Also nach wie vor, man spielt zwischen Wespennestern, man darf nicht leichtfertig werden und ich gucke manchmal auf Sachen zurück, wo ich denke, meine Güte, das war leichtfertig.
So wie bei RäuberInnen, die dann auch nach dem 5. Raub sich sicher fühlen.
Ja. Jean Peters von Korrektiv hat das mal so schön gesagt bei Zirkusartisten. Richtig gefährlich ist es nicht am Anfang, wenn du es nicht kannst, sondern in dem Moment, wo du glaubst, jetzt kann ich's. Weil jetzt fühlst du dich safe. Ganz genau, das ist dieser Moment, auf den man aufpassen muss. Und dann war ich einfach bei Sachen, wo ich mir denke, okay, vielleicht war das Sensationsgeilheit. Nicht über die anderen, sondern bei mir selber. Wie weit kann ich es treiben? Da muss ich aufpassen. Darum soll es mir nicht gehen. Ne? Ich hoffe ja wirklich sehr, dass ich etwas über Inhalte erzähle und nicht nur, boah, ich habe wieder was Krasses gemacht und kann, ne, das ist die eine Gefahr. Die zweite Sache, und das ist, glaube ich, noch sehr viel gefährlicher. Als ich mein erstes Buch publiziert habe, und das war natürlich was anderes als Theaterstücke zu machen, was sehr viel weniger Öffentlichkeit hat, bekam ich Einladungen zu Veranstaltungen, wo bürgerliche Organisationen und Parteien mit mir darüber reden wollten. Und ich musste verstehen, es geht hier nicht darum, über Extremismus aufzuklären oder sich zu überlegen, was können wir dagegen halten oder wie kann man tatsächlich Demokratie stärken oder wie kann man die Leute da rausholen, sondern es ging auch da um Feindesmarkierung. Also ich hatte, glaube ich, sehr viel Applaus von Leuten, gerade bei dem ersten Buch, das nominell um Reichsbürger geht. Ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich glaube, der ist sogar ziemlich quatschig. Und im Endeffekt wollten die Leute so über das dumme Volk lachen. Und das Ausmaß war wirklich erschreckend. Erzähl mir Geschichten von blöden Leuten und wir sind besser als die. Dafür gibt es einen regelrechten Markt. Und da war ich bei Veranstaltungen und ich war da, glaube ich, zu naiv, um das zu verstehen.
Gab es Situationen, in denen du auch richtig Angst hattest um dich und dein Leben?
Das ist eine Sache, die ich nein, hatte ich nicht. Und warum das so ist, habe ich erst hinterher verstanden, als ich mich mit einer Freundin, die Kriegsreporterin bin, unterhalten habe. Du bist in der Situation und du musst funktionieren. Und ja, es ist immer mal wieder lebensgefährlich. Aber in dem Moment musst du funktionieren. Es gibt jetzt nicht die Option, nicht zu funktionieren oder zu jetzt bin ich mal ein bisschen kontemplativ und überlege mir, was hier eigentlich passiert. Du schaltest in einen ganz automatischen Modus. Du wirst vollgeschossen mit Dopamin und Noradrenalin. Bei mir löst es eine unglaubliche Ruhe aus, die ich tatsächlich in normalen sozialen Situationen nicht habe. Und du gehst da durch. Ob es gefährlich war und wie gefährlich es war, das merkst du hinterher. Dann kommst du nach Hause, setzt dich an deinen Schreibtisch, guckst dir deine Aufzeichnungen an, was du dir notiert hast. Und plötzlich merkst du, okay, scheiße, jetzt zittert meine Hand. Um Gottes Willen, wo war ich da? Aber währenddessen passiert das nicht.
Tobias, der Aufzug ist jetzt fast angekommen. Ich frage meine Gäste immer, was für Literatur oder Accounts sollte man gelesen haben, sollte man folgen, welche Filme sollte man gesehen haben, damit man vielleicht auch zu anderen Themen oder zu diesem Thema sich aufschlauen kann.
Oh wow. Für ein viel Leser und viel Gucker für so einen kulturellen Wertstoffhof, für mich ist das eine ganz, ganz schwere Frage, weil vermutlich willst du eine Liste mit weniger als 100 Titeln.
Ja, oder sowas wie, womit beschäftigen wir uns gesellschaftlich zu wenig, was vielleicht beim Ausstieg helfen kann oder...
Ich gebe dir was ganz Tolles.
Ja.
Das ist einer der besten Dokumentarfilme, die jemals gemacht wurden. Der heißt The Art of Killing. Das ist ein Film von einem amerikanischen Filmemacher, aber eine indonesische Produktion. In Indonesien gab es ein grauenhaftes Massaker. Ja, so ein halber Autogenozid, wo de facto die, in Anführungszeichen, Kommunisten wurden ermordet. Ein grauenhaftes Verbrechen. Der Unterschied zu anderen großen Makroverbrechen dieser Ordnung ist, die Bösen haben gewonnen und blieben an der Regierung. Und der Filmemacher spricht jetzt mit den Tätern von damals. Und er möchte, die haben die Leute exekutiert, die haben sie umgebracht, auch mit einer sadistischen Lust. Und er will natürlich, wie das so ist bei so einem Filmemacher, er will das aus ihnen rausziehen, aus der Nase. Erzähl mir, was du getan hast. Muss er nicht. Sie prahlen. Sie erzählen stolz von ihren Taten. Und aus dieser völligen Verblüffung hinaus hat er diese brillante Idee. Ja gut, dann, ich habe ein bisschen Budget. Inszeniert eure Heldentaten selber. Wir machen zusammen einen Film. The Act of Killing ist ein grauenhafter Film. Er ist schwer zu gucken. Ich weiß noch, dass
Act
ich
zum oder Art? Act oder
the,
Art?
Of the Killing. Act, The Act, The Act des Tötens, The Act of ja. Killing von Joshua Oppenheimer. Ich saß im Kino, mich hat eine unglaubliche Wut überkommen beim Sehen. Es ist ein harter Film. Er hat einen gewissen Humor, was aber auch nicht, was es nicht leichter macht, aber auch so, ich glaube immer, wenn man über so ganz schreckliche Themen arbeitet und man hat keinen Humor, dann lügt man ein wenig. Mhm. Und zu sehen, wie jemand schreckliche Sachen macht und es nicht versteht. Und das einzige Problem ist, ach, ich schlafe nicht so gut. Das erzählt, glaube ich, sehr viel über die Menschlichkeit hinter dem Unmenschlichen, wozu wir alle fähig sind.
Und zum Thema in Deutschland, womit könnten wir uns befassen, wenn wir das Thema ernsthaft bearbeiten wollen? Literatur, Social Media Accounts, was auch immer, Menschen. Mm.
Das ist jetzt wirklich das Problem, weil es wahnsinnig viel gibt und wir über ein ganz breites Spektrum irgendwie reden. Mhm.
Muss auch nicht. Die Frage können wir rausschneiden.
Weiß ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Also das Problem ist einfach, wie viel ich tatsächlich glaube ich, wenn es ein bisschen wissenschaftlicher sein soll, schätze ich sehr Volker Weiß' Arbeiten, Die autoritäre Revolution, aber das ist so ein bisschen ein wissenschaftliches Buch. Ich glaube, meistens ist es halt, fangt an zu lesen und fangt an, historisch zu lesen. Wenn ich mir jetzt überlege, welche Bücher, also nichts gegen Volker Weiß, wenn ihr Bock habt, autoritäre Revolution, wahnsinnig wichtig über die Art und Weise, wie die neue Rechte und damit auch die AfD funktionieren konnte. Aber für mich selber, glaube ich, sind es historische Sachen. Also wirklich, lest Geschichte. Lest darüber, wie die Nazis funktioniert haben. Da kann ich jetzt auch nicht ein Buch sagen, fangt an zu lesen. Lest Romane. Aber lest Sachen, die sich diese Frage stellen. Was war die NSDAP? Was haben Oma und Opa eigentlich geglaubt? Und hier fängt es an, eine Parallelbildung zu geben. Und ich glaube, das ist ein Schritt, der oftmals fehlt. Mhm. Mehr als die X-Analyse, wie funktioniert die AfD und wann hat Björn Höcke sich das letzte Mal geschneuzt?
Beschäftigen wir uns zu sehr mit dem mit diesem Monsterbild der Nazis, also aus einer Sensationslust heraus, und machen wir sie dadurch auch groß? Allein, dass wir jetzt darüber reden, anderthalb Stunden lang, ist das vielleicht auch Teil des Problems?
Ah, weiß ich nicht. Ich vielleicht habe ich heute keinen guten Job gemacht, weil normalerweise, also bei meinen Büchern gebe ich mir immer Mühe, dass es tatsächlich auch lustig ist, dass es auch unterhaltsam ist und dass wir über das Menschliche reden. Weil ich glaube, das widerspricht eben das Großmachen. Aber ja, grundsätzlich haben wir das Problem. Schau mal, Höcke ist ein Faschist. Das wissen wir. Das wissen sogar die Gerichte. Das weiß sogar der Verfassungsschutz. Und wenn der Verfassungsschutz was weiß, dann weiß das jeder. Dann weiß das auch meine Oma und die ist tot. Mhm. Welche Info brauche ich noch über Björn Höcke? Eigentlich ruft mich an, wenn er jemanden ermordet hat. Ruft mich an, wenn er einen West Highland Terrier aufgegessen hat. Aber ansonsten überrascht mich doch nichts. Wofür brauchen wir dann nicht? Also das ist eben die Frage, inwieweit erzählen wir uns auch einfach Gruselgeschichten, um uns besser zu fühlen und ein bisschen zu schaudern. Das ist zumindest eine Gefahr. Das passiert immer mal wieder.
Was ich ja in diesem Zusammenhang ganz gut empfehlen könnte, wäre alles, was Susanne Siegert macht auf Social Media mit ihrer Gedenkkultur auf TikTok und Instagram. Da quasi nochmal das so aufzubereiten, dass es also würdevoll in diese Formate reinpasst. Verlinken wir in den Shownotes.
Mach das. Ich habe das Problem, dadurch, dass ich gerade versuche zu schreiben, habe ich eine wunderbare App, mit der ich mir Instagram gesperrt habe. Ich kann entweder Bücher schreiben oder im Internet surfen. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, mir coole Reels und TikToks und Katzenvideos anzugucken, warum sollte ich einen Satz tippen?
Ja, verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Lieber Tobias, hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Mich auch, wirklich.
War schön, dich jetzt auch noch mal länger sprechen zu können und nicht nur auf dieser einen Veranstaltung. Wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht, wie geht's für dich weiter?
Momentan kämpfe ich immer noch durch einen riesigen Materialberg. Und jetzt wird erstmal getippt. Jetzt gerade die nächsten Monate, das hat geklingt, das darfst du gleich rausschneiden. Jetzt gerade sitze ich an einem Materialberg. Die nächsten Monate werde ich vor meinem Computer sitzen und eifrig in die Tastatur ballern und dann wird zumindest ein Teil von diesem Monster an Material hoffentlich bewältigt sein.
Dann wünsche ich dir in der Hinsicht einen hohen Wirkungsgrad, wie man so schön sagt.
Oh, das wäre schön. Raul, vielen, vielen Dank für die Einladung, war echt schön.
Sehr gerne wieder. Bis bald.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, welcher Film fast vollständig in einem Aufzug spielt. Die Antwort: Abwärts, aus dem Jahr 1984. Ein deutscher Thriller, in dem vier Menschen in einem steckengebliebenen Aufzug um ihr Leben kämpfen. Aber auch Fahrstuhl zum Schafott und Devil setzen den Aufzug als zentrales Element ein. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.